Ja, wir wollen heute weitermachen im ersten Buch Samuel. Im ersten Buch Samuel begegnen uns viele Glaubenshelden. Und heute haben wir auch einen ganz besonderen, das ist nämlich der Jonathan, der spätere Freund von David. Und ich denke, wir können sehr, sehr viel heute von ihm lernen und er soll uns auch als Ermutigung dienen. Aber gehen wir nochmal kurz zurück zum letzten Predigtabschnitt. Es war nämlich eigentlich ein sehr trauriger. Die Philister marschierten gegen Israel auf. Und wir haben gesehen, dass der Saul recht panisch reagierte. Er kann einfach nicht abwarten, bis der Prophet Samuel da ist. Und was macht er? Er opfert selbst ein Brandopfer. Gerade in einer Situation, wo er merkt, dass das Volk ihn verlässt. Da sagt er auch, ich wagte etwas. Dann bringt er eben eigenmächtig das Brandopfer dar. Und wir hatten schon gehört, er ist jemand, der Gott nicht vertrauen kann. Er kann nicht auf Gottes Stunde warten. Das ist sein Problem. Und dann dieses tragische Urteil. Saul verliert das Königtum, ja an einem besseren, so wird es ihm gesagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und heute haben wir die Fortsetzung dieser Geschichte. Das heißt, die Philister sind immer noch da. Die kommen jetzt so mit drei Abteilungen. Und wir werden heute einen scharfen Kontrast finden, der, ja man muss es so sagen, eine Familie spaltet. Zum einen sehen wir heute Jonathans Glaubensmut und dann dazu im Kontrast Sauls Torheit. Wir werden diesen ganzen Abschnitt nicht lesen können, das sind viel zu viele Verse. Aber wir beginnen bei Kapitel 13 ab Vers 16, dass ihr so eine Orientierung habt. Wir lesen nämlich, Israels Armee befindet sich in einem sehr kläglichen Zustand. Es gibt kaum noch tapfere Männer. Saul mustert da zwar seine Armee nochmal und er stellt fest, 600 Männer sind ihm noch geblieben. Alle anderen sind abgehauen, etlich sogar über den Jordan hinweg, bloß weit weg. Wir lesen auch die Waffenausrüstung. Ich glaube, da sieht es noch schlimmer aus, denn die Philister haben da einen sehr klugen Schachzug angewandt. Die haben denen alle Waffen abgenommen und dann haben sie Folgendes gesagt, wir verbieten auch jede Schmiedtätigkeit und selbst wenn ihr irgendwelche Werkzeuge habt, die ihr zubereiten müsst oder schärfen müsst, dann kommt ihr zu uns ins Philisterland, das machen wir für euch. Und ich dachte, wie schnell hat sich doch die Situation geändert. In Kapitel 7, Vers 13 haben wir nämlich noch gelesen, so wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Das hier ist eine Generation später. Und es hat sich alles umgedreht. Vorher hatte man die Philister im Griff gehabt und jetzt haben die Philister die Israeliten im Griff. Und wir merken, ihre Herrschaft oder in ihrer Herrschaft sind sie nicht so zimperlich wie Israel. Die sind da gnadenlos. Und das erinnert mich so ein wenig auch an unseren Kampf gegen die Sünde. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Es ist manchmal wirklich schwierig, Sünde in den Griff zu bekommen. Wir beten viel dafür, wir mühen uns ab. Und dann haben wir es erlangt. Und wie schnell geht das doch, dass uns die Sache wieder entgleitet. Und wenn der Feind erstmal zupackt, dann packt er richtig zu. Und manchmal wird es dann später schlimmer, als es vorher war. So schildert das auch Jesus. Und so merken wir, wir müssen wirklich dranbleiben. Wir müssen die Sache ernst nehmen, gerade mit der Sünde. Keine Spielchen damit treiben. Die Puritaner haben diesen Spruch geprägt, töte die Sünde, ansonsten wird sie dich töten. Und das haben sie nicht irgendwem gesagt, das wurde Christen auch gesagt. Töte die Sünde, ansonsten wird sie dich töten. Sünde macht kaputt. Ich möchte kurz noch auf ein Werkzeug eingehen. Das finden wir nämlich in Kapitel 13, Vers 21. Da wird nämlich geschildert, welche Werkzeuge ins Philisterland gebracht wurden. Und unter anderem lesen wir da von einem Rinderstachel oder Ochsenstachel, je nach Übersetzung. Und ich denke, das war auch so ein Werkzeug. Da haben sich die Philister gar nichts bei gedacht. Sollen sie es mal zu uns bringen, das bereiten wir zu. Das war so ein Viehtreiberstock mit so einer scharfen Spitze am Ende. Das stimmt, mit dem Ding kannst du keinen Krieg führen. Außer der richtige Mann hat das in der Hand. Wen meine ich damit? Zum Beispiel der Richter Shamgar. Es wird uns nämlich im Richterbuch erwähnt, in Kapitel 3. der benutzte so einen Rinderstachel und er schlägt damit 600 Philister. Das muss nur der richtige Mann in der Hand haben, ein Glaubensmann. Und wenn er das Gott mal benutzen lässt, dann wird das sehr, sehr wirksam. Ich weiß nicht, ob euch das grundsätzlich mal aufgefallen ist im Buch der Richter. Da finden wir ja oft solche seltsamen und schwachen Hilfsmittel. Ich nenne mal so ein paar. Da gibt es zum Beispiel diesen Rinderstachel, ein Zeltpflock. Ich sage jetzt nicht, was damit gemacht wurde. Zur Zeit Gideons, Hörner, Krüge und Fackeln. Dann in Kapitel 9 wird ein Mühlstein erwähnt, der benutzt wurde. Kapitel 15, die Geschichte von Simson, ein Eselskinnbacken. Das sind dort die Werkzeuge, die die Richter dort gebrauchen. Und so merken wir, Gott ist gar nicht darauf angewiesen, auf irgendwie besondere Werkzeuge, ein ganz schwaches Hilfsmittel benutzt er. Und das macht uns Mut, denn das sehen wir auch bei uns, wenn wir uns manchmal betrachten, Mensch, so schwache Fähigkeiten, viele Unzulänglichkeiten. Und gerade das benutzt Gott ganz, ganz häufig, um sich einen Namen zu machen. Und darum geht es auch in dieser Geschichte. Ich lese in Kapitel 14, Vers 1, da wird jetzt der Jonathan erwähnt. Ja, und wie soll ich das formulieren? Er äußert jedenfalls so ein wahnwitziges Vorhaben an seinen Waffenträger. Er sagt zu ihm, komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Also wie gesagt, eine völlig verrückte Sache. Der Vorposten der Philister befindet sich inmitten von Felsen. Ich habe euch mal da so ein Bild mitgebracht, das könnt ihr auf der Seite sehen. Etliche meinen, das könnten diese beiden Felsen gewesen sein. Jedenfalls der Vorposten ist oben gelagert. Stellt euch das mal vor, rechts oben vielleicht. Wir lesen das auch, der Jonathan und sein Waffenträger, die kraxeln da auf allen Vieren später hoch. Also es war kein Wanderweg. Mit Händen und Füßen sind sie da irgendwie hochgekommen. Dann lesen wir zu zweit gegen zig Männer. Und wir können uns das vorstellen, wenn da etwas schiefgegangen wäre, da gab es keinen Fluchtweg. Die wären einfach niedergemacht worden. Und ich weiß nicht, wie soll man das denn jetzt beschreiben? Ist das Verrücktheit, Hochmut? Etliche würden sagen, nee, besonders tapfer. Oder ist es vielleicht doch der Glauben? Und ich wollte uns einfach ein paar Punkte dazu sagen. Ich meine, manchmal können wir das ja gar nicht erklären, aber da haben wir so einen ganz besonderen Eindruck im Herzen. Das habt ihr bestimmt schon mal erlebt. Man hat so ein bestimmtes Gefühl, der Herr will etwas von einem. Man soll vielleicht etwas Bestimmtes machen. Ja, vielleicht auch etwas Bestimmtes wagen. Also ich lese immer wieder gerne Missionsgeschichten. Ich glaube, das ist der Bak Tsing. Da lesen wir auch davon. Der hat eine wichtige Zugfahrt vor sich, hat ein bisschen Geld dabei für die Zugfahrt. Und plötzlich dieser besondere Eindruck, ich muss das ganze Geld abgeben. Er macht das und stellt sich dann in die Schlange hin zum Zug und sagt sich, naja, wenn ich die Fahrt machen soll, wird der Herr mir was geben. Und plötzlich kommt jemand vorbei und drückt ihm genau den passenden Betrag in die Hand. Und sowas lesen wir immer wieder. Ja, da wagt jemand etwas und wir merken, der Herr ist in dieser Sache vollkommen dabei. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch manchmal ist, wenn man so Wagnisse eingeht. Es gibt ja Menschen, die verstehen es dann nicht. Und die fragen einen auch, warum das Ganze? Warum tust du das? Wisst ihr, es ist gut, wenn wir erstmal solche Dinge stehen lassen. Das ist mir über die letzten Jahre bewusst geworden. Lasst es erstmal so stehen. Kritisiert Leute nicht zu schnell dafür. Wenn die einen bestimmten Herzenseindruck haben. Vielleicht ist es ja tatsächlich vom Herrn. Wisst ihr, der Herr macht das tatsächlich so. Er durchbricht ganz häufig unsere Vorstellungen und will sich in ganz besonderer Weise zeigen in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, wir sind ja oft recht festgefahren, jeder von uns. Jeder von uns hat so seine Vorstellungen. Ich merke das auch im Gemeindeleben, ist es so, da will jemand dienen und dann fallen einem sofort so gewisse Bereiche ein, da könnten wir ihn einfügen, da oder da. Ja, und dann steht da vielleicht vor einem und sagt, ich habe einfach so einen Eindruck, Ich sollte zu den Obdachlosen gehen, zu den Junkies. Irgendwie hat Gott mir so ein Anliegen für diese Leute gegeben. Und du fragst dich, so einen Dienst haben wir noch nie in der Gemeinde gemacht. Warum ausgerechnet dorthin? Wir hätten ganz andere Plätze für ihn. Aber das ist sein Herzenseindruck. Lasst es erstmal so stehen. Es könnte tatsächlich vom Herrn sein. Aber doch eine kleine Warnung. Ich möchte uns einfach zumindest eine Sache da mitgeben. Versucht nicht, Dinge bloß nachzuahmen. Es gibt nämlich immer wieder Christen, die lesen diese spannenden Missionsgeschichten. Und was sie dann versuchen, ist, die Sachen zu kopieren. Ich weiß, diese Geschichte von Jonathan, die wenigsten von uns würden das wagen. Ja, aber es gibt tatsächlich welche, die sagen, ich habe das und das gelesen, das müssen wir auch mal machen in der Gemeinde. Ich höre in letzter Zeit häufiger den David Pawson an. Der geht so durch die ganze Bibel, die einzelnen Bücher durch. Und der formuliert immer wieder einen Satz, der ist mir gut hängen geblieben. Er sagt, der Herr tut nichts zweimal auf gleicher Weise. Er muss richtig verstanden werden. Das heißt nicht, dass es in der Bibel nicht Parallelen gibt. Wir wissen das, das Volk Israel geht durch das Schilfmeer hindurch. Später gibt es einen Jordan, da geht das Volk Israel wieder hindurch. Er will einfach damit sagen, sei vorsichtig und versuch nicht alles zu kopieren. Denn manchmal tut der Herr nur einmal etwas und dann nie wieder vielleicht. Wozu werden wir aufgefordert in Hebräer Kapitel 13, Vers 7? Wir sollen die vorangegangenen Führer anschauen. Und was sollen wir kopieren? Ihren Glauben. Den Glauben. Aber das ist nicht dasselbe wie ihre Handlungen kopieren oder vielleicht auch irgendwelche Eigenheiten. Das gibt es auch immer wieder in Gemeinden. Da räuspert sich der Prediger immer wieder. Und plötzlich alle jungen Brüder, wenn sie vorne stehen, müssen sich dann räuspern. Also sowas brauchen wir nicht zu kopieren. Wir sollen den Glauben kopieren. Das ist wichtig. Darin sind sie uns Vorbilder. Und manchmal ist es so, dass der Herr dir und der Gemeinde etwas ganz Bestimmtes aufs Herz legt und niemand anderem. Ein Beispiel nochmal von dem David Pawson, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Sie hatten einen Herzenseindruck bekommen, sie sollten mit der ganzen Gemeinde die Bibel einfach mal durchlesen. Das haben sie öffentlich gemacht. Es gab immer so 15-Minuten-Einheiten, jeder konnte sich eintragen. Das wurde auch in der Stadt bekannt gemacht. Auch die Ungläubigen waren dabei, haben sich eingetragen. Und alle 15 Minuten hat jemand anders vorgelesen, bis die ganze Bibel durch war. Ich glaube es ja fast nicht. Er sagt, 48 Stunden reichen zu. Finde ich jetzt gar nicht so viel. 48 Stunden durch die Bibel. Und er sagt, da saßen die Leute und sie baten immer darum, ich möchte noch ein Buch zuhören. Alle waren ganz begeistert. Und da gibt es ganz tolle Geschichten. Da kam eine Frau und sie hat einen wichtigen Termin gehabt, aber vorher musste sie noch einen Text lesen. Und sie war im Propheten Malachi unterwegs und da liest sie die Stelle, dass der Herr Scheidung hasst. Und sie war ganz erschüttert, denn sie war gerade zum Termin, um die Scheidung festzumachen. Und hat sich gesagt, das werde ich jetzt nicht tun. Und ist dann nach Hause gegangen und hat das nicht mehr gemacht. Oder er beschreibt eine andere Situation, da war ein Mann gewesen, der war sehr bekannt in der Stadt, ich weiß nicht, vielleicht war er sogar im Stadtrat oder dergleichen. Und was liest er dort? Sprüche 31, die tüchtige Frau. Und er liest das und plötzlich ruft er ganz begeistert auf, das bin ja ich und das ist hier meine Frau, denn die versorgt gerade irgendwelche Gäste, das macht die so toll. Er hat sich wiedererkannt im Buch der Sprüche. Ja, also wir merken, der Herr hat etwas Besonderes vorgehabt mit dieser Gemeinde und die ist bekannt geworden in der Stadt als die Bibelgemeinde. Da würden gleich ehrlich sagen, das müssen wir auch mal machen. Das hat der Herr dieser Gemeinde aufs Herz gelegt. Uns hat er zum Beispiel aufs Herz gelegt, einmal im Jahr machen wir beim Programm mit, zum Beispiel in den Ferien in Ruderting. Lief erst sehr zäh. Letzte Zeit besser geworden, das hat er uns aufs Herz gelegt. Und deswegen wollen wir es weitermachen. Dann aber etwas ganz Wichtiges. Der Jonathan möchte das bestätigt haben. Es war nur ein Herzenseindruck. Und jetzt lesen wir die Verse 8 bis 11 in Kapitel 14. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Also diese Situation erinnert ja so ein bisschen an Gideon, obwohl, glaube ich, der Glaubenszustand doch etwas anders war. Bei Gideon ist es nämlich so, er hat eine klare Anweisung von Gott bekommen und sucht trotzdem noch eine Bestätigung vom Herrn. Ich kritisiere ihn deswegen auch gar nicht, das ist bei uns manchmal so. Bei Jonathan ist es anders. Er hat nur einen Herzenseindruck und dieses vielleicht reicht ihm nicht aus. Das ist wichtig zu wissen. Wir sollten da immer wieder Bestätigung holen, besonders wenn wir andere Leute mitnehmen in diese Sache und wenn es gewagt ist. Denn eines ist wichtig. Ich weiß, wir lesen oft spannende Geschichten von Glaubensmännern und Glaubensfrauen. Aber was wir erleben, sind nicht einfach verrückte Abenteuer. Es sind nicht einfach gewagte Aktionen, sondern wir handeln aus Glauben heraus. Und wisst ihr, Glauben kann nur dort vorhanden sein, wo auch der Herr zu finden ist. Wenn der Herr nicht in der Sache ist, werdet ihr nicht glauben können. Denn unser Glaube funktioniert nicht mechanisch, das heißt, dass wir ihn einfach aufpumpen irgendwie künstlich, sondern der ist immer zielgerichtet. Der klammert sich nämlich immer an eine Person und das ist Gott selbst. Und wenn Gott will, kann ich auch glauben. Wenn ich nicht weiß, dass Gott will, zweifle ich nämlich. Und dann ist es schon wieder nicht Glauben. Deswegen ist das so wichtig. Er wollte aus diesem vielleicht eine feste Zuversicht haben. Und das möchte ich uns auch ganz besonders mitgeben, denn es gibt so manche Christen, die laufen ständig umher und sagen, der Herr hat mir dies oder jenes gesagt oder gezeigt. Ständig. Sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sollten über solche Eindrücke beten. Holt euch Bestätigung aus der Schrift. Fragt auch andere Glaubensgeschwister, ob das wirklich so sein kann. Und gerade wenn es um gewagte Dinge geht. Ich wollte uns noch mal so ein paar Punkte aufzeigen, wie sich der Glauben Jonathan ja letztendlich zeigt. Erster Punkt: Ihm ist bewusst, dass Gott nicht von uns abhängig ist. Das sagt er nämlich, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Wisst ihr, der Saul, der hat sich ja extra eine ganze Schar mustern lassen. Ich weiß, das ist nicht viel, 600 Mann. Aber wir müssen sagen, es ist zumindest doppelt so viel, wie Gideon zur Verfügung hatte. Bei ihm waren es nur 300 Mann. Und wir lesen sogar, hier gibt es einen Priester mit einem Ephod, der auch dabei war. Aber was wir nicht lesen ist, dass Saul irgendetwas wagen würde. Tut er nicht. Es ist Jonathan und sein Waffenträger, weil er weiß, es ist egal, wie viel wir sind, das Vertrauen zählt. Das Zweite, worin zeigt sich sein Glaube noch? Er lässt sich keine Fluchtmöglichkeit. Also wie ich mich kenne, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen umgedreht. Er sagt ja, wenn die uns hinaufrufen werden, dann ist die Sache von Gott. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wenn die zu uns herunterkommen, weil ich genau weiß, es werden wahrscheinlich nur ein paar Männer sein, und wenn es sehr kritisch wird, dann laufe ich den Weg nach unten weg. Bei ihm ist es nicht so. Warum? Weil er weiß, wenn die Sache vom Herrn ausgeht, werden sie nicht fliehen müssen. Denn wo Gott ist, ist auch Sieg da. Und das ist wichtig zu wissen. So denkt der Glaube. Wenn Gott in dieser Sache ist, dann werden wir am Ende siegen. Keiner von uns wird fliehen müssen. Eine dritte Sache: Er geht Schritt für Schritt. Das heißt, er hat keinen vollständig ausgereiften Schlachtplan. Ich will nicht sagen, dass man nicht planen darf oder dergleichen. Wir sollen ruhig planen. Aber wir sollten in einer Sache vorsichtig sein. Wir sollten nicht immer mit ständig ausgereiften Schlachtplänen kommen. Wir gehen im Glauben. Ich kenne das, Außenstehende kommen häufig. Man will etwas für den Herrn wagen und dann fragen sie auch schon, hast du an dies oder jenes gedacht? Und was ist, wenn das oder das passieren wird? Hast du daran auch gedacht? Wisst ihr, so ein Jonathan würde dastehen und sagen, das habe ich mir gar nicht alles überlegt. Aber ich weiß, dass die Sache vom Herrn ausgeht und das reicht mir vollkommen zu. Wisst ihr, es geht ja nicht um unsere Kraft und um unsere Schlauheit, dass wir alles durchgeplant haben. Die Frage ist doch, ob der Herr den Weg mitgehen wird. Und wenn er mitgeht, da brauche ich mir nicht über alles Gedanken zu machen. Ich möchte kurz einen Abschnitt lesen. Ich muss jetzt Werbung machen. Damit fangen wir vielleicht an. Winry Schäffbuch hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Jenseits der endlosen Meere. Es geht hier um Weltmission. Und das ist wirklich super spannend geschrieben. Alexander Seibel würde sagen, wie ein Krimi. Das ist wirklich so. Also, wenn ihr das Buch noch irgendwo findet, holt euch das unbedingt. Und einer meiner größten Glaubenshelden ist der Graf von Zinzendorf. Vielleicht habt ihr von dieser Bewegung gehört, die Herrnhuter, das war eine Gemeinschaft, die zusammen gelebt hat. Etwa 800 Leute am Ort und man sagt, 300 von diesen 800 Leuten sind in die Weltmission gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel lese, wenn ich hier erstmal anfange, sonst bremst mich einfach. 1728 kam die Brüdergemeinde in Herrnhut überein, etwas Rechtes für Gott zu wagen. Sie mussten weitersagen, was ihnen Jesus bedeutete. Länder wie Türkei, Grönland und Labrador wurden genannt. Doch wie sollte man dorthin kommen? Es war unmöglich. Der Herr wird Kraft dazu geben, war des Grafen kurze Antwort. In der Gemeinschaft der Brüder bereitete man sich intensiv schon auf den bevorstehenden Missionseinsatz vor. Ganz bewusst sandte man aber, anders als noch in Halle geschehen war, Leute ohne Studium aus, die sich durch Demut und Treue bewährten. Und jetzt ein kleiner Auszug. Die ersten Missionare, die dann 1732 nach dem in Mittelamerika gelegenen Westindien ausgesandt wurden, waren der Zimmermann David Nietzschmann und der Töpfer Leonhard Dober. Schon in Kopenhagen erklärte man sie für verrückt, als sie erzählten, sie wollen die schwarzen Sklaven bekehren. Kein Spott konnte sie aber irre machen. Als man sie fragte, wie sie denn auf der Insel St. Thomas durchkommen wollten, sagte Nietzschmann, wir wollen als Sklaven mit den Schwarzen arbeiten. Da wurden ihnen mitgeteilt, dass dies nicht erlaubt würde. Darauf Nietzschmann, dann will ich mein Geld als Zimmermann verdienen. Jetzt kam der Einwand, was soll dann der Töpfer Dober machen? Darauf wieder Nietzschmann, den werde ich schon mit durchbringen. Das machte auf die Kritiker starken Eindruck. So kommt ihr miteinander durch die ganze Welt. Das waren wirkliche Glaubensmänner. Ich hätte so gerne weitergelesen, aber das müsst ihr dann machen. Eine vierte Sache noch zum Glauben. Jonathan und sein Waffenträger ziehen nicht mehr zurück. Als sie merken, dass die Sache wirklich von Gott ist oder von Gott kommt, gibt es keine Ausrede mehr. Es gibt auch kein Umdrehen. Der Herr will es und deswegen machen wir es jetzt. Das finde ich sehr beeindruckend. Was ich hier auch ganz toll finde an dieser Geschichte, es sind ja nur zwei Männer, aber immerhin zwei. Jonathan hat nämlich einen Gleichgesinnten gefunden. Das ist sein Waffenträger. Und dieser Waffenträger, der ermutigt ihn auch auf dem Weg, das sehen wir gerade in Vers 7. Interessanterweise sagt er seinem Vater aber nichts. Das steht nämlich in Vers 1. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Wir fragen uns, warum hat er seinem Vater nicht Bescheid gegeben? Ich glaube, weil er gemerkt hat, der ist nicht von dieser Sorte. Das musste er von seinem eigenen Vater sagen. Im letzten Kapitel hat er gesehen, wie panisch er reagiert hatte, als die Feinde kamen. Jetzt handelt er immer noch ganz, ganz zögerlich. Und er wusste, wenn ich das meinem Vater sagen werde, wird er mich wahrscheinlich entmutigen oder wird mich sogar hindern. Und das gibt es in der Gemeinde auch immer wieder. Das muss man einfach so sagen. Da will jemand etwas für den Herrn wagen, im Glauben vorangehen. Und dann gibt es welche, die bremsen. Und nicht, weil es unbedingt gut gemeint ist, sondern vielleicht, weil sie durchweg immer wieder bremsen. Und wie gut ist es, wenn man da jemand findet, der sagt, weißt du was, ich gehe mit dir. Oder ich werde für dich beten. Ich werde dich ermutigen auf dem Weg. Mach das. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ja, was ist das Ergebnis? Wir lesen ein großartiger Sieg durch den Herrn. Wir lesen das in Vers 23. So rettete der Herr an jenem Tag Israel und der Kampf wogte bis Bet-Aven hinüber. Wir haben ja viel über Jonathan und seinen Waffenträger gesprochen, aber das war Gott wichtig, dass das in die Bibel hineinkommt. Die Rettung kommt vom Herrn. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir immer wieder betonen sollten. Glauben vertraut nicht nur Gott vor dem Kampf, während dem Kampf, sondern schreibt ihm auch alle Erfolge zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst uns immer wieder sagen, und der Herr hat es gewirkt. Denn eines ist doch ganz klar, zu zweit hätten die hier überhaupt nichts machen können. Sie hätten nicht genug Kraft gehabt, sie wären getroffen worden wären und was wir hier auch weiterlesen, plötzlich geschieht ein Erdbeben. Wir lesen davon, dass ein Schrecken des Herrn aufkommt, Verwirrung ist da, das hat alles der Herr gewirkt. Sag das immer wieder, der Herr hat es gewirkt in meinem Leben. Da müssen wir mutiger werden. Und wir merken eine zweite Sache, andere werden durch den Glaubensakt mitgerissen. Es ist nämlich so, es geschieht Verwirrung, Saul bekommt davon mit und es bekommen auch andere etwas davon mit, nämlich die geflohen sind. Und wir kennen diese Sorte, die drehen plötzlich um, wo sie merken, jetzt läuft die Sache gut und wollen jetzt mitmachen. Wir können das sehr kritisch sehen und ich finde es trotzdem toll. Manchmal ist es so, dass wir feige sind, träge sind und nicht zu finden sind. Und dann brauchen wir gerade solche Glaubensleute, die vorangehen und uns das vorleben. Und ich bete auch immer wieder zum Herrn dafür, Herr, gib uns solche Leute. Denn manchmal sind wir sehr träge oder kümmern uns um irgendwelche kümmerlichen Dinge in unserem Leben, die überhaupt keine Bewandtnis haben. Und dann brauchen wir solche Leute, die wieder zeigen, darauf kommt es an. Wir müssen wieder etwas wagen im Glauben. Und so merken wir, es gibt eine richtige Aufbruchsstimmung. Ein paar Worte möchte ich aber nochmal zum Saul sagen. Dazu lesen wir nochmal die Verse 17 bis 19. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sprach Saul zu Achija, bringe die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israels. Und während Saul noch mit den Priestern redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immerfort größer. Da sagte Saul zum Priester, lass es bleiben. Ich meine eigentlich offensichtlich, dass der Herr hier was tut. Und Saul hatte eigentlich vorher genug Zeit gehabt, Gott um Führung zu fragen. Aber jetzt merken wir doch, der zögerliche Saul sagt, komm, da müssen wir doch mal um Erlaubnis fragen, ob wir hier mal mitmachen dürfen. Und dann merkt er, es geht so zur Sache. Und dann sagt er, naja, komm, dann können wir es auch sein lassen. Lass uns da hineinstürzen in den Kampf. Das heißt, er nimmt sich nicht mal Zeit, Gott zu begegnen. Hier etwas Wichtiger, was Matthew Henry dazu sagt. Wer glaubt, wird sich nicht so beeilen und keine Geschäfte für so dringend halten, dass er keine Zeit hat, Gott mit sich zu nehmen. Bei Jonathan war das so. Dem war das ganz wichtig. Egal wie die Situation hier ist, ich will den Herrn dabei haben. Und Saul, der hat nicht mal Zeit für ein kurzes Gebet. Einfach zu sagen, Herr, was passiert hier eigentlich? Das ist aber ganz wichtig. Wir müssen den Herrn in unsere Dinge mit hineinnehmen. Ich weiß, manchmal kommt uns das zu klein vor, aber es ist wichtig. In letzter Zeit war das so. Man macht Anschaffungen. Wir wollten uns jetzt einen Ofen kaufen, einen Kamin. Da sollte man vielleicht erstmal für beten. Das sind ein paar tausend Euro. Das ist viel Geld, auch wenn da Energiekrise sein könnte im Herbst und das alles klug ist, dafür sollte man vielleicht beten. Da kommt eine Anfrage wegen einem Predigtdienst. Natürlich, ich habe da Zeit, kann ich machen. Aber wenigstens kann man doch ein Gebet sprechen und sagen, Herr, ist das für mich dran? Und wenn, dann hindert das vielleicht. Ja, so lasst uns den Herrn überall mitnehmen. Ich weiß, die Zeit ist ein bisschen vorgerückt, aber wir haben noch so viele Verse vor uns. Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir wollen uns jetzt nochmal Sauls Torheit anschauen. Jetzt kommt so ein törichter Schwur. Das ist in Vers 24. Es ist nämlich so, er merkt, jetzt können wir wirklich Krieg machen. Und ihm ist das sehr ernst, dass das jetzt wirklich ordentlich geschieht. Da heißt es, die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Wir würden sagen, völlig unnötig. Was hatte er davon? Ein bisschen Zeit sparen für das Essen. Aber ich kenne das beim Umzug, wenn du völlig am Ende bist, da sparst du gar nichts. Vielleicht ist es dann besser, dann isst du noch ein paar Bissen, da hast wieder ein bisschen Kraft. Also es war völlig töricht gewesen. Und das ist seine Schwäche als Führer. Hier ein Kommentar von Benedikt Peters. Führen heißt, die Absichten Gottes unter seinen Erlösten zu fördern. Dazu muss der Führende selbst erkennen, welches Gottes Wege sind und was in einer gegebenen Situation und zu einer gegebenen Zeit sein besonderes Anliegen ist. Anstatt das durch Jonathan angefangene Werk Gottes zu fördern, hinderte er es. Und jetzt schauen wir uns mal Jonathan an und seine Kameraden. Jonathan hat nämlich nichts davon mitbekommen und er findet Honig. Der nimmt eine ganze Handvoll, isst, und dann heißt es in meiner Übersetzung, da wurden seine Augen munter. Er ist wieder gestärkt, er kann wirklich kämpfen. Aber seine Kameraden sind gebunden durch diesen Schwur, sie kämpfen tapfer bis zum Abend, besiegen auch die Philister und sind dann so am Ende, dass sie über die Beute herfallen und dann die Tiere auseinandernehmen und das Fleisch zusammen mit dem Blut essen. So kaputt waren sie. Und da merken wir, wie töricht eigentlich Sauls Schwur war. Und jetzt erst lenkt Saul ein und lässt das Volk vernünftig essen. Und das ist mir wichtig geworden. Jonathan zeigt uns hier etwas ganz Wesentliches. Er zeigt uns nämlich, was wirkliche Freiheit ist, was Genuss bedeutet, was bedeutet, Kraft im Glauben zu haben. Wisst ihr, er begreift, Gott ist eigentlich eines wichtig. Glauben und Gehorsam. Und wisst ihr, wer so lebt, braucht an falscher Stelle nicht zu sparen. So will ich es vielleicht mal ausdrücken. Der kann die Dinge, die Gott sonst darreicht, zum Genuss auch nehmen. Und so wird er auch immer wieder gestärkt. Wisst ihr, Saul ist jemand, der kommt immer mit seinen eigenen Vorstellungen und mit seinen eigenen Vorschriften. Und wenn wir uns mal seinen Schwur anschauen, müssen wir sagen, völlig albern, brauchen wir nicht. Aber gerade bei seinem Schwur, werden wir auch gleich noch sehen, ist er besonders vehement. Das heißt, er eifert an falscher Stelle. Und wisst ihr, so ein gesetzlicher Eifer, so beschreibe ich es mal, bringt immer wieder große Not über das Volk Gottes und wird zu einer großen Last. Und das erleben wir auch in Gemeinden immer wieder. Wisst ihr, das finden wir auch so im Neuen Testament mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist ganz genauso. Wir merken, wenn es um Gottes Wort geht, dann nehmen sie es gar nicht so ernst. Aber wenn es um ihre Vorschriften geht, da achten die aber ganz pingelig darauf. Und Jesus sagt das, aber gerade diese Vorschriften sind so eine Bürde für das Volk. Ich habe das auch selber so erlebt. Diese Vorschriften, die wir uns selber manchmal auferlegen, sind für uns manchmal die größte Last. Bringen übrigens auch die größten Streitigkeiten mit sich. Häufig wird über das Wort Gottes gar nicht so viel diskutiert, denn es ist oft sehr klar. Aber über diese selbstgemachten Vorschriften wird diskutiert und geschritten und bringt auch und wird am Ende zu einer großen Bürde. Jesus geht so weit und sagt, und so hebt ihr mit euren Überlieferungen, die ihr weitergegeben habt, sogar das Wort Gottes auf. Das passiert am Ende sogar. Deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns für die richtigen Sachen eifern. Wenn es um Glauben geht, Gehorsam geht, aber uns nicht selbst erlegten Satzungen irgendwie unterwerfen. Das taugt nichts. Jesus beschreibt, oder Paulus beschreibt das Reich Gottes so, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Übrigens, Essen und Trinken fällt mir immer mehr auf, wird plötzlich zum großen Thema unter uns Christen. Darüber haben wir früher gar nicht groß geredet, jeder hat gegessen, was er wollte. Und plötzlich ist das so ein großes Thema geworden. Müssen wir aufpassen. Darum geht es im Reich Gottes nicht. Sondern es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das sind die wesentlichen Dinge. Ja, da möchte Saul weitermachen. Er sagt, da ist noch ein bisschen Kampf vor uns. Er möchte in der Nacht weiterziehen und die Philister völlig niederschlagen. Da gibt es aber einen Priester, der sagt, naja, jetzt sollten wir vielleicht Gott schon mal nochmal fragen, ob das so in Ordnung ist. Und dann die Tragik. 14, Vers 37. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philister nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an jenem Tag. Gott spricht nicht zu ihm. Und das ist die Tragik auch später in seinem Leben. Gott hat aufgehört, zu ihm zu reden. Und das treibt ihn am Ende sogar zu einer Wahrsagerin, weil Gott nicht mehr zu ihm redet. Warum? Warum redet Gott zu Saul nicht? Weil das ein Mann ist, der nur auf Formen und Rituale achtet. Und er hat nicht verstanden, wie wichtig das ist, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist so wesentlich. Es geht um eine gute Beziehung zu Gott und nicht einfach um Formen und Rituale. Und Saul überlegt und sagt, es darf doch nicht wahr sein, und er vermutet gleich irgendwo Schuld. Doch erstaunlicherweise denkt er nicht zuerst an sich, dass er das Problem sein könnte. Und er sagt, das müssen wir jetzt mal untersuchen, wer hat jetzt Schuld? Und dann werden Lose geworfen, am Ende stehen nur noch Saul und sein Sohn und das Volk Israel gegenüber. Das Volk Israel ist es nicht. Und dann wird das Los zwischen den beiden geworfen. Wer ist der Schuldige? Jonathan. Das Los ergibt, Jonathan hat Schuld. Und er ist völlig entsetzt, aber er hat vorher schon gesagt, auch wenn es mein eigener Sohn wäre, ich würde ihn umbringen. Ja, also so vehement ist er dann. Und er ist dann jetzt bereit dazu. Er sagt, du bist schuld. Und es kommt heraus, Jonathan hat vom Honig gegessen, hat sich nicht an den Schwur gehalten. Und dann ist es das Volk Israel, das Jonathan verteidigt und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Wo wären wir ohne ihn gewesen? Und dann gibt er nach. Also es ist ein ganz trauriges Bild, was der Saul hier abgibt. Und da sehen wir das nochmal, was ich auch vorher schon geschildert hatte. Dieser Mann ist bereit, für seine Vorschriften bis ans Ende zu gehen. Und das Wort Gottes, das ist ihm ziemlich egal geworden. Er vertauscht diese Dinge. Kommen wir zu den letzten Versen. Verse 47 bis 52, und ich möchte nur die Verse 47 und 48 noch lesen, dann abschließen. Als aber Saul die Herrschaft über Israel bekommen hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher, gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und wohin er sich wandte, da war er siegreich. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und er rettete Israel aus der Hand derer, die sie beraubten. Also hier geht es um Sauls Kriegstaten und später wird auch seine Familie beschrieben. Und wenn man das erstmal so liest, dann klingt das absolut vorteilhaft für Saul. Und lassen wir es erstmal so stehen, das will ich ihm gar nicht wegnehmen. Er hat in seinem Leben ganz großartige Siege errungen. Das ist so. Er war ein tapferer Mann. Aber ich habe mir schon gedacht, was wäre Saul oder was wäre diese Nation gewesen ohne einen Jonathan, später ohne einen David, der in den Krieg zog, ohne den Propheten Samuel. Wisst ihr, wir lesen hier von Amalek. Hier heißt es, er hat Amalek besiegt, das stimmt. Aber schaut euch mal das nächste Kapitel an. Da hat Gott nicht freundliche Worte für ihn. weil er auch in dieser Schlacht wieder ungehorsam gewesen ist. Das heißt, diese Nation, die stand da und war siegreich, aber es hatte etwas mit den Glaubensmännern zu tun, die da waren. Ich denke mir beispielsweise auch Ähnliches über die amerikanische Nation. Warum steht diese Nation, USA, seit Jahrhunderten so gut da? Der Weltmensch, der würde so viele Dinge nennen, was sie ganz Tolles erfunden haben oder wie sie sich bemüht haben. Und ich bin mir absolut sicher, das hat mit diesen vielen Glaubensmännern und Frauen zu tun. Die beten, es sind übrigens ganz große Geber. Die Gemeinden geben da unheimlich viel, haben viele Missionare ausgesandt. Jetzt ist etwas ganz Besonderes passiert. Ihr habt das wahrscheinlich auch in den Nachrichten gelesen, dass sogar das Abtreibungsrecht gekippt wurde. Ich meine, es gibt so manch eine Nation, wo es das gar nicht gibt, wo es sowieso strafbar ist. Aber habt ihr mal von einer Nation gehört, wo das gekippt wurde, nachdem es schon da war? Und sofort sind ein paar Bundesstaaten da gewesen und haben gesagt, wir ziehen das durch, wir werden es verbieten. Das hat etwas mit den Christen dort zu tun. Und es braucht gar nicht viele manchmal. John Wesley, George Whitefield kam nach Amerika. Amerika war danach nicht mehr dasselbe. Es war völlig verändert. In England, haben sie gesagt, mussten sie alle Kneipen dort schließen, in London. Jedes siebte Haus war eine Kneipe gewesen. Die wurden nacheinander alle geschlossen. Durch diese paar Leute. Und die haben auch etwas gewagt. Sie wurden aus der Kirche rausgejagt, wo sie ordiniert waren und gewohnt waren zu predigen. Und sie fragten sich, wo sollen wir jetzt hin? Und das war damals ein Wagnis. Da haben wir gesagt, naja, dann gehen wir halt auf die Wiese, auf die Felder. Das hat sonst nicht viele gemacht. Und die haben dort angefangen zu predigen, vor Tausenden von Leuten. Hätte ja niemals eine Kirche halten können. Und so hat Gott das gebraucht. Und so wünsche ich uns das am Ende, dass der Herr uns wieder ja, solche Anliegen aufs Herz legt, solche Lasten. Und dass wir wieder anfangen, im Glauben etwas zu wagen. Und dass auch unser Niederbayern hier diese Veränderung miterlebt. Vielleicht werden sie es nicht immer zuordnen können. Aber dass wir sagen können, wir wissen warum. Weil wir dafür gebetet haben. Weil wir hinausgegangen sind. Und der Herr sich in unserer Mitte gezeigt hat. Amen.